Naja, diese Verlegung nimmt ja primär das Wohl der Sportler in den Fokus, was also super wichtig ist, aber die Kritik an Katar als autokratischen Staat per se, die bleibt ja. Und der andere große Kritikpunkt ist, dass diese WM sich ja selbst als super nachhaltig brandet und sehr klimafreundlich. Und da macht die Jahreszeit am Ende auch keinen großen Unterschied, wenn man sich die CO2-Ausstöße anguckt, dieser WM.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Da war es gerade schon gefallen. Fußball-WM, das Schlagwort der nächsten Ausgaben meines Podcasts. Es wird sich dann natürlich vor allen Dingen um die Weltmeisterschaft in Katar drehen. Und wir haben gehört, Annika Rittmann, sie ist heute mein Gast, Pressesprecherin von Fridays for Future, die natürlich, völlig richtig und selbstverständlich diese Weltmeisterschaft ablehnen und sagen aus Umweltschutzgründen, CO2-Bilanz, eine Katastrophe, dieses Turnier. Ich werde dort mit Annika Rittmann drüber sprechen. Bin sehr froh, dass sie Zeit gefunden hat, denn ihr könnt euch vorstellen, Fridays for Future ist im Moment, glaube ich, die Umweltorganisation schlechthin, wird überall angefragt und sie hat sich tatsächlich Zeit für mich genommen. Vielen, vielen Dank dafür. Also diese Weltmeisterschaft wird jetzt am 20. November beginnen und ich beginne heute mit den Ausgaben rund und zu dieser Weltmeisterschaft. Da geht es kritisch darum, da geht es aber darum, mit prominenten Fußballern, Weltmeistern und wen ich dort alles anspreche und einladen werde, über diese Weltmeisterschaft zu sprechen, dort Spagat hinzubekommen zwischen aktuellem Geschehen und eben das, was drumherum noch so passiert. Heute also der Auftakt. In diese ja, WM-Ausgaben von Bosses Bundesliga-Blog ist die WM in Katar sinnvoll. Mein Gast Annika Rittmann, die Pressesprecherin von Fridays for Future. Annika Rittmann darf ich begrüßen. Sie ist Pressesprecherin von Fridays for Future. Die Weltmeisterschaft in Katar steht an. Und ihr habt sicherlich von Fridays for Future eine Meinung zu dieser WM. Wie sieht die denn ganz genau aus?
Also auch wir können uns natürlich da nicht zurückhalten, der Prozess der WM-Vergabe und diese gesamte WM zu kritisieren. Also wie kommt man auf die Idee, dass es eine gute Idee sein könnte, eine WM in ein Land zu geben, in dem sowohl Menschenrechte irrelevant zu sein scheinen, als auch das irgendwie an so fossilen Ressourcen enorm festhängt. Und das ist so unsere große Kritik an dieser WM-Vergabe und der gesamten WM.
Eine klare Fehlentscheidung der FIFA, diese WM nach Katar zu geben. Jetzt muss man sagen, sie war ja ursprünglich sogar für den Sommer 2022 gedacht, als dann ja, alle Beteiligten merken, dann wird es aber doch ein bisschen warm sein mit 50 Grad. Ist da Leistungssport eher gesundheitsschädigend? Deswegen die Verlegung in den Winter. Ihre generelle nachvollziehbare Ablehnung gegen diese Entscheidung, ist sie durch diese Verlegung in den Winter etwas abgeschwächt worden, weil man gesagt hat, ja gut, wird es nicht ganz so warm, da geht es ein bisschen oder bleibt es eigentlich beim Alten?
Naja, diese Verlegung nimmt ja primär das Wohl der Sportler in den Fokus, was also super wichtig ist, aber die Kritik an Katar als autokratischen Staat per se, die bleibt ja. Und der andere große Kritikpunkt ist, dass diese WM sich ja selbst als super nachhaltig brandet und sehr klimafreundlich. Und da macht die Jahreszeit am Ende auch keinen großen Unterschied, wenn man sich die CO2-Ausstöße anguckt, dieser WM.
Sie haben gerade schon zwei, drei Punkte genannt, Annika Rittmann, wo man eigentlich gar nicht weiß, aus welchem wichtigeren Grund man diese WM ablehnen sollte. Weil, wie kann man das überhaupt machen? Klimamäßig ist das gar nicht umsetzbar. Dann haben wir, vielleicht sprechen wir da gleich nochmal drüber, die Arbeitsnomaden, Sklaven, wie man sie nennen möchte. Dann diese Aussage, und das wird euch natürlich als, ja, ich sag mal, Klima konzentrierte Organisation erst recht auf den Sack gehen, wenn man da cool von einer CO2-neutralen WM spricht. Ist das für Sie eine Lüge, eine freche Aussage, eine Unverschämtheit, das zu behaupten? Wie würden Sie diese Überschrift, die man sich ja selbst gegeben hat, CO2-neutral zu sein, bewerten?
Naja, das ist ja immer so ein bisschen das, was viele Länder oder Unternehmen auch machen, zu sagen, wir emittieren schön weiter und pflanzen dann an einer anderen Stelle ein paar Bäume und jetzt sind wir klimaneutral. Und Das ist das Gleiche, was im Prinzip auch bei der WM in Katar passieren soll. Also man nimmt die Emissionen, das sind am Ende 3,6 Millionen Tonnen, das ist eine gewaltige Menge, und pflanzt ein paar Bäume. Und dann sagt man so, jetzt ist es klimaneutral, aber das CO2 ist ja trotzdem in der Luft. Und deswegen, also das ist für uns unglaublich absurd und gibt ja einfach so, oder soll ja Menschen ein gutes Gefühl geben von, hier läuft irgendwie alles super und ihr müsst euch keine Gedanken darum machen. Und das ist einfach, also das Doppel oder das ist, diese ganzen WM-Stadien, die da gebaut wurden, sind allein für 2 Millionen Tonnen CO2 verantwortlich. Das heißt, da wird einfach so getan, als wäre das vollkommen normal, für 28 Tage 7 neue Stadien zu bauen. Und das zeigt einfach, dass der Fußball also zumal die Eigenverantwortung noch nicht verstanden hat, die man auch in so einer Krise hat, und zum anderen auch die Klimakrise noch nicht verstanden hat.
Nun haben Sie gerade gesagt, 3,6 Millionen Ausstoß CO2 in Tonnen. Nur für diese Weltmeisterschaft, grob gesagt für diese 4 Wochen. Können Sie uns so ein bisschen helfen, das einzuordnen? Deutschland, was stoßen die in 4 Wochen aus? Oder kann man es in 4 Wochen gar nicht sagen? Muss man das pro Jahr sagen? Man kann es dann vielleicht ein bisschen umrechnen, damit man diese Zahl 3,6 Millionen ein bisschen einordnen kann.
Ja, also man kann das zum Beispiel relativ gut vergleichen. Das ist ein bisschen mehr als der gesamte Staat Mali auf dem afrikanischen Kontinent emittiert. Und der hat 20 Millionen Einwohner. Also das ist so ein bisschen vielleicht eine Einordnung, was es greifbar macht, für wie viele Leute werden gerade diese Stadien gebaut und wie ist das irgendwie gerechnet auf so eine Jahresemission von einem ja sehr großen oder mittelgroßen Land. Das macht es vielleicht ein bisschen greifbarer. Das Problem ist ja auch, dass, also man muss insgesamt in so CO2-Äquivalenten rechnen. Das heißt, man oder in CO2-Emissionen zählt, wenn wir das so vergleichen, nicht nur rein, wie viel CO2 wird aus emittiert, sondern auch, welche anderen Gase werden noch emittiert. Und gerade so beim Bau von irgendwie neuen Stadien, insgesamt alles, was Neubau ist, hat immer so extrem viele Emissionen und auf der anderen Seite ja auch so extrem viele Ressourcen, die verbraucht werden. Das heißt, das kann einfach nicht gut sein.
Um das vielleicht nochmal zu sagen, Katar hat 2,6 Millionen Einwohner in etwa, also deutlich kleiner, aber dann nur für diese 4 Wochen, nicht mal für das ganze Jahr, denn die Zahl, die Sie nannten für Mali, dürfte vermutlich für das ganze Jahr gewesen sein. Also
Genau.
das passt vorne und hinten natürlich nicht. Also CO2-neutral kann das beim besten Willen nicht sein. Annika Rittmann, jetzt muss ich aber vielleicht auch darauf hinweisen, Sie selbst spielen Fußball. Also es ist nicht so, dass Sie jetzt von außen kommen und sagen, das ist alles blöd, alles Kacke und lass das mal, sondern eigentlich würden Sie als fußballspielende Frau und als Fußballfan wahrscheinlich eine WM generell erstmal gut finden, oder?
Prinzipiell, ja, also ich gucke sehr gerne Fußball. Ich gucke inzwischen ehrlicherweise persönlich lieber Frauenfußball als Männer Fußball, aufgrund der ja in der Vergangenheit ja auch mehrfach nicht so richtig tollen Entscheidungen der FIFA. Also die WM in Katar ist ja irgendwie nicht das Erste, was man als Fan kritisieren kann am Männerfußball. Aber grundsätzlich geht es mir nicht darum, dass wir keine WMs mehr schauen können, die gehören zum Fußball dazu und auch zu einem Kulturereignis.
Ja, das war mir nochmal wichtig, deutlich zu machen, dass Sie durchaus Fußball spielen und Fan sind und es gerne verfolgen und da jetzt nicht generell ein WM-Katar-Bashing betreiben, weil das machen im Moment alle, sondern Sie haben quasi zwei Herzen in der Brust und sagen auf der einen Seite, ja, ist schon schön, aber nicht da. Würden Sie denn die Spiele gucken überhaupt? Weil ja sehr, sehr viele sagen, gucke ich mir gar nicht an, will ich gar nicht wissen.
Ich finde es so schwierig, weil, also, genau dieser Konflikt, den so, also den ich in mir habe und bestimmt auch ganz viele andere Fußballfans und der gleichzeitig aber bestimmt auch an ganz vielen, also Esstischen stattfinden wird, von darf man die WM jetzt gucken, darf man die WM nicht gucken. Also ich glaube, man muss noch mal kurz über die Ursache nachdenken. Dadurch, dass eine Institution, also die FIFA, solche Entscheidungen trifft, nimmt sie hin, dass diese Konflikte am Ende irgendwie im Privaten ausgetragen werden. Und das ist was so in der Klimakrise auch ganz viel politisch passiert. Also die Politik entscheidet irgendwie, keine Ahnung, also trifft keine Entscheidung und dann müssen wir am Ende am Esstisch mit unseren Eltern diskutieren, darf man jetzt mit dem Flugzeug ins Urlaub fliegen. Also so kann man sich auch diese WM in Katar so ein bisschen vorstellen. Und deswegen drücke ich mich immer so sehr um diese Frage von, was entscheidet man da am Ende, weil ich immer an die Ursachen denken muss von, warum werde ich jetzt eigentlich gezwungen, diesen Konflikt in mir auszutragen und hat nicht eigentlich jemand anderes die Verantwortung für diesen Konflikt? Und ist dieser Konflikt nicht nur entstanden, weil irgendwie eine Institution versagt hat in ihrer Aufgabe? Weil ich finde, die Aufgabe der FIFA ist nicht nur irgendwie ein tolles oder also Stadien zur Verfügung zu stellen für eine WM, sondern auch sich zu überlegen, so in welchem Land finden die statt, wem bietet man da so eine Plattform, so im Hinblick auf Sportwashing und so weiter. Also das finde ich ein bisschen schwierig. Ob ich sie am Ende gucke, habe ich ehrlicherweise für mich noch gar nicht so richtig entschieden. Meine Tendenz geht eher dazu, sie nicht zu schauen, aber ich glaube auch nicht, dass am Ende also jede einzelne Person mit ihrem eigenen Boykott dieses Versagen der FIFA wieder reparieren kann. Also ich glaube da, wenn man die WM guckt, und ich glaube, diese ganze schlechte Gewissen-Debatte hilft uns da nicht weiter.
Wenn wir nochmal die zeitliche Abfolge mal uns ansehen, die FIFA vergibt die Weltmeisterschaft an Katar. Da haben ja schon viele gesagt, ist alles gekauft. Wahrscheinlich ist es ja auch so. Dann haben wir zwischendurch 2019 die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Katar und jetzt kommt die Fußball-WM. Und ich meine, bei der Leichtathletik-WM hat man doch schon sehen können, was man da macht. Die Kataris, die Scheiße, haben gesagt, wir kühlen die Stadien runter, überhaupt gar kein Thema. Bei den Fernsehbildern hat man gesagt, oder gesehen, Riesenrohre, die kalte Luft da reinpressen in das Stadion, um die Sportler ein bisschen abzukühlen. Gut, Zuschauer waren so gut wie gar nicht da bei der Leichtathletik-WM, das wird bei der Fußball-WM anders sein. Alleine, wenn man sich das ansieht, diese Idee, ein Stadion runterkühlen zu wollen. Ich möchte fast sagen, in Europa käme keiner auf die Idee, weil man sagt, geht gar nicht. Die Scheiß sagen, können wir, machen wir, tun wir. Können sie auch alle technisch, richtig? Aber da sind wir wieder bei dieser CO2-Belastung. Ist das für Sie nicht ein Megaschwachsinn zu sagen, wir gehen dahin, wo wir eigentlich von den äußeren Bedingungen her das gar nicht durchführen können, machen dann aber aus den Stadien einen Kühlschrank und dann geht's wieder. Das ist doch Wahnsinn.
Oder? Ja, das ist also unglaublich absurd, auch wenn man so, also man kann sich das ja genauso vorstellen wie, es gab irgendwie, ich habe einen lustigen Post auf Instagram gesehen von, keine Ahnung, die nächsten Sommerspiele gehen nach Grönland, also oder man macht Winterspiele in Katar. Also am Ende so, das ist es, wo wir irgendwie gerade rauskommen. Und ich finde es aber so, es ist ein bisschen, wenn man mal drüber nachdenkt, es ist ein bisschen symbolisch für unser generelles Umgehen mit so, mit dieser Klimakrise im Allgemeinen. Also keine Ahnung, wir haben auch das Gefühl so, ja, dann wird es halt irgendwie ein bisschen wärmer auf dem Planet und dann kaufen wir uns alle irgendwie ein paar Ventilatoren und dann wird das schon alles. Also auf der einen Seite finde ich es ein bisschen symbolisch und es ist so einfacher zu verdrängen, wenn man so auf die, ich sag mal, große Weltpolitik guckt, fühlt sich das nicht so absurd an, wie man jetzt nach Katar guckt. Und das ist so ein bisschen dasselbe, was wir machen. Aber in Katar ist es natürlich nochmal enorm zugespitzt und ich finde, wie gesagt, diese Vergleiche irgendwie zu einer Skispringen in Katar irgendwie sehr treffend, weil es am Ende auf dasselbe hinausläuft.
Ja, das, was Sie andeuten, ist im Moment ja im Gespräch. Saudi-Arabien möchte gerne eine Winter-Olympische Spiele abzielen, austragen und wird dann dementsprechend alles mit Kunstschnee machen, was ja auch wieder entsprechende Belastung ist für die Umwelt. Nun ist Friday for Future ja eigentlich aus erster Linie Umweltorganisation. Kümmert sich darum und brandmarkt dann die Defizite an. Diese rund 5.000 verstorbenen Arbeitskräfte beim Bau der Stadien, ist das für euch auch ein Thema oder sagt ihr, ne, das ist eigentlich jetzt nicht so, ist schlimm, ja, aber nicht unser Zielgebiet?
Ne, ich glaube, wir werden in der Öffentlichkeit oder wurden wir auch sehr lange als eine sehr umwelt- oder klimafokussierte Organisation wahrgenommen und ich glaube, das ist schon was, woraus wir uns gerade so nach und nach lösen in der öffentlichen Wahrnehmung und wo wir auch sehr daran arbeiten, weil natürlich diese ganzen Fragen so zusammengehören. Also ich meine jetzt mal kurz noch ein anderes Beispiel, nämlich vom Fußball. Wir haben das gesehen bei diesem Angriff von Putin auf die Ukraine, dass natürlich irgendwie der auch dadurch möglich war, dass wir fossile Ressourcen, also Kohle, Öl, Gas aus Russland gekauft haben. Das heißt, wir haben irgendwie einen Autokraten finanziert für so unsere fossilen Heizungen, was wir auch immer brauchten. Das heißt, so man verliert oft aus dem Auge, wie sehr die Dinge zusammenhängen. Oder weiß nicht, Olaf Scholz fährt jetzt nach China oder war auch schon in Senegal, um von da neues Gas zu importieren. Und wieder sind wir jetzt an einem Punkt, dass wir uns so fragen, okay, jetzt jetzt kommen wir als Deutsche auf den afrikanischen Kontinent, der schon unter der Klimakrise leidet, die wir fabriziert haben, und wollen da irgendwie wieder billig Ressourcen kaufen. Also diese Gerechtigkeitsfragen sind für uns schon auch immer ein großes Thema, auch in Deutschland jetzt mit diesen ganzen sozialen Fragen, und dementsprechend auch in Katar. Also die Frage ist nicht nur, wie viel CO2 stößt dieses Land aus, sondern auch, wie wird das Land regiert, also durch diese autokratischen Scheiche, wie geht es den ArbeiterInnen dort vor Ort, wie geht es auch insgesamt den Menschenrechten da vor Ort. Also wenn man jetzt irgendwie darüber redet, dass queere Personen da nicht sich diese WM anschauen können in Katar, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass ihnen das passiert. Also all das sind schon auch Fragen für uns, die sich stellen, weil sie zum einen indirekt mit dem Klima zusammenhängen, was oft nicht offensichtlich ist, und weil es auf der anderen Seite, glaube ich, auch einfach eine große Verantwortungsfrage ist, von, wenn man Sportereignisse in ein Land geht, ist dieses Land ein Vorbild oder Vorreiter in diesen Fragen. Und da ist Klima nicht die einzige Frage, die für uns wichtig ist.
Das heißt, die nächste Frage, die ich jetzt stelle, darf ich dann quasi stellen, denn ich würde sie vielleicht so formulieren wollen. Wir wissen die Zahl nicht ganz genau. Man spricht so rund 5000 Arbeitssklaven, den Begriff nehme ich jetzt mal, sind beim Bau der Infrastruktur, der Stadien umgekommen. Aus welchen Gründen auch immer, vermutlich auf den Baustellen gestürzt, tödlich, und sind dann als Leiche ins Heimatland zurückgekehrt. Sie kommen in der Regel aus Bangladesch, Indien, Nepal, Philippinen, Pakistan und versuchen so über ihren Einsatz in fremden Ländern Geld zu verdienen, um ihre Familien daheim dann wieder unterstützen zu können, damit es denen gut geht. Das ist jetzt eine Konstruktion, die schon seit vielen, vielen Jahren so besteht, dass die Männer ihre Länder verlassen, um im Ausland zu arbeiten, Geld zu verdienen, damit es zu Hause wieder gut geht. Das hat ja schon länger Bestand. Jetzt haben wir mit der Fußball-WM das erste Mal, möchte ich sagen, ein großes Turnier, ein weltweit großes Turnier, wo die Welt eben auch drauf schaut. Und das allererste Mal nimmt man wahr, dass das so ist, dass Männer ihr Heimatland verlassen, um im Ausland zu arbeiten. Schlechtes Geld, wenig Geld, schlechte Bezahlung, aber doch Geld zu verdienen, damit es bei Ihnen in der Familie, im Heimatland gut geht. Jetzt haben wir das Thema, wir wissen es, 5000 offensichtlich sind dabei gestorben. Es ist, meine ich jetzt, kein Katar-Problem, sondern diese Arbeitssituation dieser Menschen ist schon seit zig von Jahren so. Ist es, hört sich jetzt ganz schlimm an, wenn ich das so sage, Sie können es gerne in der Fragestellung korrigieren, hilfreich gewesen, dass es diese WM gab, um diese Arbeitssituation, diese Notwendigkeit der Menschen, ihr Heimatland zu verlassen, um im Ausland Geld zu verdienen, schlecht bezahlt zu werden, das zu wissen, aber trotzdem, ich kriege da immer noch mehr Geld, wenn ich bei mir zu Hause im Land bleibe, wo ich gar keine Arbeit habe, war das hilfreich, diese WM zu haben, diese Situation zu haben, um zu sagen, seht euch das mal an, was da gerade los ist. Und das schon seit vielen, vielen Jahren, dass das endlich mal in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt wurde?
Ja, die hat damit immer so ein bisschen zwei Probleme. Zum einen, also ist es ja schon was länger im Diskurs ist. Also man schaut sich irgendwie den FC Bayern an und da wird ja schon auch länger darüber geredet, wie die Situation in Katar ist. Also ich glaube, man lügt sich so ein bisschen selbst in die Tasche, wenn man jetzt so tut, als wäre das so das erste Mal, als würde man, hätte man das auf der Weltbühne so mitbekommen. Und dementsprechend finde ich es dann immer so ein bisschen schwierig, so das so auf ein großes Event irgendwie runterzubrechen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, was kann man generell politisch dagegen tun, auch unabhängig davon. Also selbst wenn nicht eine breite Öffentlichkeit darüber redet, ist es ja die Aufgabe von Politik zu handeln. Also ich glaube, die Frage ist, braucht es wirklich schon ein großes Event und einen breiten Diskurs darum, damit irgendwie sich politisch Gedanken um die Situation gemacht wird. Die Menschen in Katar, also die ArbeiterInnen kriegen ja auch nicht sofort Geld, sondern meistens müssen die ja große Kredite aufnehmen, um überhaupt dahin zu kommen und so. Also da ist ja noch ganz viel vorgeschaltet. Und dieses System zu durchbrechen, ich glaube, das ist ja nicht nur in Katar so und das muss politisch von der Europäischen Union, von der Weltgemeinschaft auch angegangen werden, ohne dass es irgendwie über so eine WM funktioniert. Und das andere große Problem ist ja immer, wie wirksam ist es, wenn dann darüber geredet wird. Also ich erinnere mich noch an die WM 2014 in Südafrika, war das, glaube ich, wo ja viel über die Slums und die Situation in Rio de Janeiro geredet wurde und auch viel argumentiert wurde von, also auch da wurden ja Leute vertrieben für diesen Bau von Stadien, auch da waren die Arbeitsbedingungen für den Bau dieser Stadien katastrophal. Und auch da wurde dann so argumentiert von, okay, das ist aber jetzt gut, weil es Aufmerksamkeit auf diese Situation lenkt. Und also ich frage, wer hat 2015 noch über die Situation in Rio de Janeiro geredet und wer hat sich damit beschäftigt, was da im Nachgang dieser WM überhaupt passiert ist oder ob sich was verändert hat? Also ich glaube, wir rutschen immer wieder in so eine Schleife, dass wir immer wieder das so rechtfertigen und dann im Nachhinein aber nichts passiert und Leute dann auch sich nicht mehr dafür interessieren. Und ich glaube, meine große Sorge ist, dass im Zweifel nächstes Jahr oder vielleicht sei es übernächstes Jahr niemand mehr über diese Situation redet, und über diese Menschenrechtsverbrechen, die dieser WM vorgeschaltet waren.
Da werden wir Journalisten gefordert sein, um danach zu schauen, hat sich was verändert und verbessert. Also zu sagen, gut, WM ist zu Ende, damit sehe ich das Thema nicht mehr, dann interessiert es mich nicht. Das wäre natürlich auch wirklich eine zu leichte Lösung, denn es ist gar keine Lösung im Endeffekt. Ich würde vielleicht noch mal, Frau
Und
Annika, ja,
vielleicht noch
gerne.
ein, ja, noch einen Gedanke. Also, ich glaube, das andere Problem ist ja, dass so der, also diese WM von Katar ja auch also insgesamt die Beteiligung von Katar und anderen saudischen Staaten am Fußball ist ja auch ein großes Sportwashing-Event. Also, es ist ja nicht so, dass als wäre der Raum dafür einen offenen Diskurs über diese Arbeitsbedingungen. Also Luise Amtsberg, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, ist jetzt nicht mit Nancy Faeser, der zusammen nach Katar gefahren, weil sie gesagt hat, es ist kein Raum da, um diesen kritischen Diskurs zu führen. Und Fußballfunktionäre stellen sich hin und sagen, sie haben aber gar keine Sklavin gesehen in Katar und gar keine Menschenrechtsverbrechen. Also es ist ja nicht einmal so, als wäre der Raum da, diesen offenen Diskurs zu führen, um da zu schauen, wie können wir die Situation der Menschen verbessern, sondern das ist, glaube ich, was in der europäischen Bubble sehr viel passiert, aber sobald es irgendwie darum geht, was bedeutet das konkret oder den Raum zu finden, das vor Ort zu diskutieren, den gibt es ja nicht.
Also ich glaube, es kann sich niemand vorstellen, wenn jemand offiziell eingeladen wird, wie jetzt Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, die damit ja auch für Sport zuständig ist, dass die tatsächlich an den, ich sage jetzt mal, Hütten der Arbeitssklaven vorbeigeführt wird, um zu sagen, ja, hier sind die untergebracht, können Sie sich gerne mal ansehen. Das wird ja nicht passieren. Also man wird ja alles vermeiden, damit das eben nicht so ist. Und die Journalisten, die vor Ort sind, müssen sich auch schriftlich dazu verpflichten, einige Bilder nicht zu drehen von diesen Unterkünften in einigen Stadtteilen, nicht ja, sich aufzuhalten. Also man arbeitet seitens der Regierung Katar und damit ja auch vom Fußballverband so, dass man die Arbeitsbedingungen einschränkt und sagt, ihr könnt euch frei bewegen. Aber hier sind die Ausnahmen, da dürft ihr nicht hin. Und genau da wäre ja das zu sehen, was man vermeiden möchte. Also indem man sagt, ihr könnt überall hingehen, aber in den Bereichen macht ihr die Augen zu. Das kann es dann ja auch nicht sein. Und suggeriert ja auch, dass die Verantwortlichen genau wissen, dass sie sich daneben benehmen und Verfehlungen dort im Gange sind. Und indem man sagt, keiner guckt hin, ja, macht man eigentlich indirekt deutlich, da ist einiges im Busch. Jetzt haben wir auch die Diskussion gehabt für die Fans, Public Viewing, dass sie vor Ort die Spiele sehen dürfen, Alkoholausschank, das kann ich nachvollziehen, dass man das mit den religiösen Vorgaben vor Ort nicht in Einklang bringen kann, dass die Kataris aber trotzdem sagen, okay, wir machen da eine gewisse Ausnahme, dann dürfen die das, aber alles alkoholfrei. Es ist ja noch eine andere Geschichte, die ich glaube, ich so öffentlich noch gar nicht bekannt geworden ist. Es wird während der WM die Fans in diesem Land gar nicht geben. Wenn das stimmt, was ich gesehen und gelesen habe, dann kostet ein Hotelzimmer, eine Übernachtung, einmal Augen zu und wieder auf, rund 3.000 Euro nur für die Nacht. Das kann sich ja gar kein Mensch leisten. Das heißt, diese Fans pennen dann die ganze Zeit in den Nachbarländern und reisen zu den Spielen ein. Und da sind wir ja wieder da, wo wir herkommen mit der CO2-Belastung. Die werden nicht mit dem Fahrrad kommen über die Grenze. Die werden wahrscheinlich auch rüberfliegen, egal wo sie gerade die günstige Unterkunft gebucht haben. Ist das der nächste Wahnsinn bei dieser WM, der so noch gar nicht in den Mittelpunkt gerückt worden ist?
Also das auf jeden Fall. Ich glaube auch da, also ich habe mich mit den Hotelpreisen tatsächlich noch nicht auseinandergesetzt. Wenn das so ist, dann also summiert sich das ja einfach immer noch weiter auf. Im Zweifelsfall sind das Emissionen, die Katar nicht mehr oder die FIFA nicht mal benennt als eigene Emissionen, sondern die dann so an den Menschen hängen bleiben. Wo es aber auf jeden Fall so ist, ist, dass von den Verbänden, dass queeren Menschen, also Schwulen, lesbischen Fans, also alle Menschen, die irgendwie nicht so in diese, also heterosexuell sind, dass denen auf jeden Fall empfohlen wurde, nicht, oder dass die auch gar kein Hotelzimmer in Katar bekommen, also dass die auf jeden Fall einfliegen müssen. Das heißt, da fängt es schon an, und wenn es dann am Ende alle Fans betrifft, dann macht es das nur schlimmer.
Stimmt, wo Sie es sagen, fällt mir das wieder ein, dass einige Journalisten das auch spitz bekommen haben, haben Hotels angerufen und sagen, wir würden ganz gerne ein Doppelzimmer für zwei Männer haben. Nee, das geht hier nicht. Also die haben keine Übernachtung bekommen. Das hat man klar abgelehnt, weil man zwar nicht gefragt hat, sind Sie homosexuell, aber das hat schon gereicht, wenn man sagt, wir müssen zu zweit pennen. Was vielleicht manche Redaktion ja auch einfach macht, um Gelder zu sparen. Da muss ja kein homosexueller Hintergrund dazu
Ja.
sein. Und trotzdem war das nicht buchbar in Katar. Ja, das stimmt. Annika Rittmann, ich merke, wir können so viele Themen ansprechen in diesem Bereich Fußball-Weltmeisterschaft Katar. Das wird man natürlich auch während der WM und hoffentlich noch lange danach, nicht einfach nur ein halbes Jahr später, wir haben noch mal geguckt, sondern will ich Jahre später immer noch da sein und gucken und kontrollieren, ob sich was verbessert hat. Die Stadien werden weitestgehend abgebaut. Es gibt ein Stadion, was komplett aus Seekontainern zusammengebaut worden ist. Also man muss schon sagen, architektonisch sind da Meisterwerke entstanden. Das ist jetzt gar nicht mit Humor zu verstehen gewesen, sondern wirklich überragend, was sie da gebaut haben. Und sie werden es wieder abbauen, um in anderen Ländern wieder aufzubauen. Wäre das denn irgendwas, wo man zumindest ein bisschen Katar loben kann und sagen, da haben sie mal eine gute Entscheidung getroffen?
Ja, also das ist auf jeden Fall weniger katastrophal, als da mit irgendwie ein komplett neues Stadion hochzuziehen, was am Ende nicht benutzt werden wird. Also gerade Beton ist fürs Klima einfach also katastrophal. Und aber die große Ansage insgesamt muss sein, unabhängig davon, ob es jetzt ein Stadion ist oder irgendwie ein neues Haus oder so, erstmal so wenig bauen, wie es geht. Und dann nach und nach gucken, okay, welche Projekte sind die, die wir wirklich bauen müssen. Und da, wenn man es global betrachtet, muss da immer die Wohnung und der Wohnraum für Menschen Vorrang haben vor irgendwie neuen Fußballstadien. Und das Grundkriterium der WM-Vergabe muss immer oder müssen immer Nachhaltigkeitskriterien sein. Und selbst wenn man am Ende da nur aus diesen Containern ein Stadion baut, würde ja irgendwie neu bauen, neue CO2-Emissionen vergeben. Also es hilft ja auch nichts, wenn wir irgendwie jetzt die nächste WM wieder in ein Land vergeben, wo es keine Stadien gibt, und die dann da mit Containern irgendwie wieder neue Stadien hochziehen. Also das Grundproblem bleibt.
Eigentlich ein schönes Schlusswort, muss ich wirklich sagen. Das Grundproblem bleibt und wir kriegen es leider nicht gelöst. Aber wir wissen, Annika Rittmann, die Pressesprecherin von Fridays for Future, macht deutlich, ablehnen diese WM hat dort nichts zu suchen. Aber wir werden sie natürlich jetzt nicht mehr gestoppt bekommen. Das wissen wir auch. Und die FIFA hat mit dieser Vergabe nochmal deutlich gemacht, das war eine klare Fehlentscheidung. Annika Rittmann, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Kraft für die nächsten Tage und Wochen. Denn ich glaube, als Pressesprecherin, da kommt einiges auf Sie zu, oder?
Ja, mit der WM in Katar steht einiges an. Also es ist ja gut, dass der Raum da ist, immerhin hier in Deutschland kritisch über diese WM zu diskutieren und im Zweifelsfall vielleicht auch mal Druck auf den DFB zu machen, dass sich da was verändert.
Bernd Neuendorf, der Präsident, hat sich kritisch geäußert. Er ist mit Frau Faeser hingereist. Ich bin gespannt, ob er sich da auch äußern durfte. Nancy Faeser hat vor der Abreise gesagt, das war ein Fehler, diese WM an die Kataris zu vergeben. Und schon hieß es, um Gottes Willen, vor der Reise. Jetzt müssen wir uns alles wieder gerade biegen, wenn sie vor Ort ist. Ja, man merkt, wie sensibel das Thema ist. Annika Rittmann, ich sage vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für das Gespräch. Ich weiß nicht, ob er das schon machen darf, aber ich tue das mal. Ich wünsche Ihnen jetzt schon frohe Weihnachten, weil ich glaube, weil die WM endet ja nun mal am 18.12. und dann wird es vielleicht für Sie in Ihrer Funktion Pressesprecherin bei Fridays for Future ruhiger werden, dass sie da ein bisschen durchatmen können und sagen, gut, jetzt kann ich auch mal ein bisschen Familie machen und die Tage genießen. Dankeschön, Annika Rittmann.
Danke.
Vielen Dank, Annika Rittmann, dass Sie Zeit hatten für dieses Gespräch zur Fußballweltmeisterschaft aus Sicht von Fridays for Future. Wir hätten viel ausführlicher viele Themen ansprechen können. Wir sind da zugegebenermaßen nur an der Oberfläche geblieben. Aber Annika Rittmann, ich glaube, mehr als Verständnis sagte, ja, gerne, aber die Zeit, da warten schon die nächsten Aufgaben, Gespräche und Anfragen auf mich. Und da bin ich heilfroh und sehr dankbar, dass sie mich mit Bosses Bundesliga-Blog irgendwo dazwischen gequetscht hat. Dankeschön, Annika Rittmann. Wenn ihr den Bock habt, mit mir mal über die WM zu plaudern, uns auszutauschen, dann geht das über die sozialen Medien, möchte was sagen, über alle Plattformen, das heißt Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Geht auch über meine Homepage ralfbosse.de, da gibt es nämlich ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken und da melde ich mich gerne bei euch. Über diese Wege könnt ihr auch Themen mal vorschlagen, das versuche ich dann umzusetzen. Und wenn jemand von euch zum allerersten Mal heute reingehört hat, dann hat mich das sehr gefreut. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Klar, kostenlos, am besten abonnieren auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Dann kriegt ihr mal den Hinweis, es gibt was Neues. Ja, das war's dann für heute. Dann sage ich schönen Dank fürs Zuhören und ein sportliches Wochenende, sage ich sonst immer. Aber da ist fußballerisch zumindest ja erstmal tote Hose, kurze Durchhängephase. Wie es dann losgeht in Katar. Dankeschön. Tschüss.